Vor knapp über 30 Jahren gingen Abermillionen Iranerinnen auf die Straße Irans und kämpften für Freiheit und Gerechtigkeit. Die Proteste verbannten den Schah und den autoritären Schah und seine Gefolgschaft ins Exil, sodass wenig später die Islamische Republik ausgerufen worden ist. Vor knapp einem Jahr gingen abermals Millionen Iranerinnen auf die Straßen Irans und kämpften für Freiheit und Gerechtigkeit. Über diese Proteste möchten wir heute Abend sprechen. Dazu haben wir wirklich zwei adäquate Gäste, Referenten gefunden, Herr Siam Makhmousavi und Herr Dr. Bahman Nidumand. Fangen wir direkt mit Herrn Siam Makhmousavi an. Herr Siam Makhmousavi war an der Science and Application University Teheran Dozent. Aufgrund seiner Beteiligung an den Studierendenprotesten 2009 musste er, Herr Makhmousavi, aus dem Iran emigrieren. Und seit einem halben Jahr promoviert er hier an der Universität Trier. Herr Makhmousavi, stellen Sie sich bitte einfach mal vor.
Hallo, Herren und Damen. Mein Deutsch, Entschuldigung, nicht so gut. Ich bin nur 6 Monate hier und Deutsch gelernt. Ich habe Deutsch gelernt. So, ich mache manchmal Fehler, aber trotzdem, ich versuche das machen. Ich bin Siam Makhmousavi. Ich war Dozent in Iran. Ich bin 27 Jahre und jetzt ich mache hier meine Doktorarbeit in Tourismus. So, ich war in Iran in der Oppositionsregion und so.
Ja, okay. Super. Als 2009, am 12. Juni 2009, das Ergebnis feststand, 60% Ahmadinejad, 34% Herr Makhmousavi und die anderen darunter. Wie war die Stimmung bei Ihnen unter den Studierenden unmittelbar nach diesem Ergebnis?
Wenn wir haben das gehört, alle ich und andere Studenten, alle Leute in Iran, Überraschung und das war unglaublich, war alle Leute in Iran, viele Leute, ich denke, über 70% war mit Musavi und in Opposite Ahmadinejad, aber sie haben verlogen und betrogen und das war unglaublich und die Studenten und Leute, die Tag nächste Wahlen zum Straße gekommen und eine große Demonstration hat begonnen.
Also für Sie war es sozusagen klar, dass Sie nach diesem für Sie unglaubhaften Ergebnis auf die Straßen gehen müssen?
Ja, weil das war klar, dass eine Betrug passiert und die Leute waren unzufriedenlich zur Situation in Iran, politische Situation und Wirtschaft und andere. So, Leute mussten zu seinen Wahlen und sein Recht bekommen, dann zur Straße gekommen.
Die Studierenden, wie war die Opposition unter denen organisiert?
Das war nicht eine besondere organisiert, aber Leute mit E-Mail, mit Telefon, mit SMS, mit Unterschiede sich informieren über den Treffpunkt in der Straße und Sie sind zur Straße gekommen und rufen die Parolen gegen die Ahmadinejad und Khamenei und Regime.
Waren Sie dann persönlich an den Demonstrationen beteiligt? Gingen Sie auch auf die Straßen?
Ja, ich war auch in der Straße und sie haben auch mich geschlagen und sie haben meine Zähne gebrochen, eine Zähne von mich gebrochen.
Gebrochen.
Gebrochen. Und sie haben auch ich von meinem Studium verboten. Ich war auch PhD-Studentin in Iran. Aber sie haben verboten, mich zu verlängern, mein Studium in Iran. Da, ja.
Also, Sie hatten sozusagen eine direkte Auseinandersetzung mit den Regimemilizen, die für Sie negative Folgen hatte. Also, du hattest eine direkte Auseinandersetzung mit den Basiji dort.
Ja, wir. Ja, es gibt.
Auseinandersetzung.
Ja, Auseinandersetzung. Und, aber sie benutzen alle seine Stärken zu unterdrücken die Leute in Demonstrationen. Und sie schlagen, sie haben getötet und viele Leute, viele Jungen, viele Studenten und viele Journalisten haben festgenommen und.
Dankeschön. Ja, Herr Moussa, wir danken Ihnen vorerst. Wir werden sicherlich Ihr Wort nochmal gleich bei der Frage- und Diskussionsrunde gern hören wollen. Und ich gebe somit das Wort an Herrn Niedermann.
Ja, danke. Ja, einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte mich zunächst bedanken für die Einladung heute Abend zu dieser Veranstaltung und danke dem ASTA für die Einladung und danke auch Herrn Mousavi für seine Einführung. Es ist schon bewundernswert, nach 6 Monaten so Deutsch sprechen zu können. Das bedarf einen Applaus. Und ich bin froh über diese Einladung, weil sie mich abermals nach langen Jahren in eine wunderschöne Stadt geführt hat, eine alte, schöne Stadt. Wir sind ein wenig herumgelaufen. Zaman Hanyan hat mir gewisse markante Stellen der Stadt gezeigt und ich war wieder einmal sehr begeistert über diese Tradition und über. Ich habe nur immer geschaut, ob ich eine Statue von Karl Marx sehe, aber war nicht da. Nun aber zu meiner Heimat Iran. Wie schon berichtet worden ist, hat es im Iran nach den Wahlen heftige Proteste gegeben über den eklatanten Wahlbetrug. Und diese Proteste haben sich fast 9 Monate lang hingezogen, trotz massiver Gewalt, trotz Tausenden von Festnahmen, trotz unglaublichen Folterungen, Vergewaltigungen in den Gefängnissen.
trotz Töten von 78 Menschen, Demonstranten, haben die Menschen nicht aufgehört, ihre Proteste zum Ausdruck zu bringen, bis zum Jahrestag der Revolution im Mitte Februar, am 12. Februar. Und da hat das Regime alles mobilisiert, was zu mobilisieren gab. Tausende von Bussen, Eisenbahnen, Lastwagen und so weiter brachten Menschen aus der Provinz in die Hauptstadt, um zu demonstrieren, dass das Volk hinter diesem Regime steht. Und sie haben die Gewalt, nackte Gewalt, gepredigt. Und damit, denn diese Bewegung hat einen Vorzug, sie ist nicht für den Märtyrertod. Während in der Revolution vor 30 Jahren oder vor 31 Jahren, da hat Khomeini immer wieder den Märtyrertod gepredigt und die Leute auf die Straße geschickt und auch später an die Kriegsfront geschickt. Und so sind Hunderttausende Opfer hat es gegeben, alle Leute, die sich als Märtyrer fühlten und dem Versprechen glaubten, wenn sie für ihr Vaterland und den Islam sterben, kämen sie ins Paradies. Also sind sie diesem Aufruf gefolgt. Diese Bewegung hat den Vorzug, dass sie für das Leben kämpft und nicht für den Märtyrertod. Und das spürt man bei jeder Parole, bei jeder Äußerung der Oppositionellen, dass sie einfach ein besseres Leben, ein Leben in Freiheit und Demokratie haben wollen und nicht ein Leben in Knechtschaft oder ein Tod als Märtyrer. Deswegen gab es, also gingen diese Proteste zurück. Es hat hier und dort, natürlich gibt es immer wieder lokale Proteste, aber nicht mehr so in diesem Ausmaß. Man weiß nicht, am 12. Juni ist der Jahrestag der Wahlen und man weiß nicht, ob es da wieder zu Unruhen kommen wird oder nicht. Jedenfalls der Antrag der Opposition, legal demonstrieren zu dürfen, ist abgelehnt worden und viele SMS-Nachrichten und Videos und so weiter besagen, dass doch trotz Verbot doch zu Unruhen kommen wird, aber man weiß es nicht. Es ist aber gleichgültig, ob es noch einmal so eine große Massendemonstration geben wird oder nicht, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, worum geht es überhaupt? Was wollen diese Leute? Ich meine, diese Wahlen, dieser Wahlbetrug war im Grunde nur ein Anlass, ein äußerer Anlass. Es war nicht der Hauptgrund für diese landesweit herrschende Unzufriedenheit, sondern es ist überhaupt diese Lage des Landes, ob sie politisch, wirtschaftlich, sozial, wie auch immer, welche Seite sie nehmen, es gibt Grund genug für diese Unzufriedenheit. Und die ist dann sozusagen dieser Wahlbetrug, war der letzte Tropfen, der dieses Fass zum Überlaufen gebracht hat. Aber wenn wir nach den wirklichen Ursachen suchen, dann müssen wir einfach in die Geschichte etwas zurückgehen, zu den Anfängen der Islamischen Republik. Wir wissen, dass es 1979 eine Revolution im Iran gegeben hat. Eine Revolution, gegen ein Regime, das ebenfalls eine Diktatur darstellte, und zwar unter dem Schutz der USA und der westlichen Welt. Der Schah war ein sozusagen ein Lieblingssohn des Westens, weil er sich bereit erklärt hatte, im Dienste des Westens die Interessen des Westens am Persischen Golf wahrzunehmen. Sein Regime war sozusagen, so wurde es auch offiziell genannt, als Gendarm am Persischen Golf. Er hat dazu beigetragen, dass das Öl ohne Probleme weiter fließen konnte, dass die westlichen Unternehmen im Iran investieren konnten und dergleichen mehr. Es gab mehr als 10.000 amerikanische Berater im Iran zu Schahs Zeiten. An jeder Schlüsselposition saß ein Amerikaner, dessen Wort galt und nicht das Wort des eigentlichen Ministers oder des eigentlichen Generaldirektors oder wer auch immer. Dieses Regime war zustande gekommen, nachdem der einzige Demokrat, den wir überhaupt in der jüngsten Geschichte Irans hatten, durch einen CIA-Putsch, also Putsch der Amerikaner, gestürzt wurde. Mohammad Mossadegh hat die iranische Ölindustrie nationalisiert und wollte eine demokratische Gesellschaft aufbauen, wollte die Interessen des Landes wahrnehmen, und das passte dem Westen nicht. Und deswegen wurde Mossadegh gestürzt und der Schah, der schon geflüchtet war nach Italien, ist wieder zurückgekommen und hat mit Hilfe der Amerikaner eine sehr starke Armee aufgebaut, und dieser Armee stand auch ein sehr starker Geheimdienst zur Seite. Und dieses Regime hat auf der einen Seite versucht, sozusagen den Westen nachzuahmen oder versucht, Iran zu verwestlichen, wenn man dieses Wort gebrauchen darf. Und ungeachtet dessen, was eigentlich in diesem Land los war, welche Kultur los war, was mit der Religion war, was mit unserer Tradition war, wie die Menschen dachten, und plötzlich einfach diese Verwestlichung, und das musste schieflaufen. Das konnte nur mit Gewalt aufrechterhalten werden. Das konnte nicht unter Zustimmung der breiten Massen stattfinden. Denn die Massen sahen nicht in diesem Regime das, was sie eigentlich anstrebten, was sie als Ideal sahen. Im Gegenteil. Also wenn man sich, ich sage Ihnen ein Beispiel, bei den 2.500 Feiern der iranischen bestehenden iranischen Monarchie ist in der Stadt Shiraz eine Theatergruppe, eine englische-britische Theatergruppe, nackt aufgetreten auf der Bühne. Und muss man sich vorstellen, dieses islamische Land, Iran war nicht besonders fromm, die Leute waren nicht besonders fromm, aber das war schon damals für Europa, ich hatte das nicht gesehen da in Europa, das völlig nackt. Heutzutage ist das auch möglich, aber damals war es noch nicht der Fall. Und das negierte die ganze moralische Auffassung der Menschen. Und solche Sachen, oder bei diesen Feierlichkeiten wurden aus Shiraz, in Shiraz, Shiraz ist bekannt für die Blumen. Shiraz ist eine weltbekannte Stadt für die wunderbarsten Blumen, die wir haben, vor allem Rosen und so weiter. Aber diese ganzen Blumen für die Feierlichkeiten wurden aus Paris eingeführt. Das ist unglaublich. Also, und solche Sachen, das sind nur Indizien, damit man weiß, wie dieses Regime war. Also jedenfalls, dieses Regime wurde gestürzt. Jetzt, an diesem Akt des Stürzes der Revolution nahmen verschiedene Strömungen teil. Von links bis zu den Nationalliberalen und so weiter. Das war die ganze politische Variationen sozusagen. Jede Strömung war aus einem bestimmten Grund gegen das Regime, nicht alle aus demselben Grund. Khomeini war gegen dieses Regime, weil er meinte, das Regime verachte den Islam und ist ein sündhaftes Regime. Die Linke war dagegen, weil man sagte, das ist ein abhängiges Regime. Dieses Regime ist ökonomisch vollständig vom Ausland abhängig. Das Land muss unabhängig werden, die Regierung muss die eigenen Interessen wahrnehmen und so weiter. Nun, in dieser Atmosphäre, es haben viele Zufälle eine große Rolle gespielt, dass den islamischen, der iranischen Geistlichkeit gelungen ist, sich an die Spitze dieser Bewegung zu setzen. Am Anfang, als 2 Jahre vorher die ersten Aufstände begannen, da waren die Religiösen überhaupt nicht dabei. Da war überhaupt keine Rede von einer islamischen Republik oder so dergleichen mehr. Erst als Mitte 78 Khomeini von Najaf, wo er verbannt war, vom irakischen heiligen Stadt Najaf, nach Paris übergesiedelt ist, erst von da an gelang es den islamischen Kräften, sich an die Spitze dieser Bewegung zu setzen. Und da sie tatsächlich, man muss wissen, der Schah hat selbstverständlich überhaupt keine politische Organisation damals zugelassen. Es war alles verboten. Nur die einzige Organisation, die es gab, sozusagen, waren die 100.000 Mullahs im ganzen Land. Sie waren an jedem Ort vertreten, genossen zum Teil vertrauende Menschen, die Leute, die einfachen Gläubigen, glaubten das, was die Mullahs sagten. Und Khomeini ist gelungen, diese Mullahs sozusagen in Parteigänger umzufunktionieren. Die Moscheen, zu denen das Militär keinen Zugang hatte, wurden zur Parteizentrale und die Gläubigen zum Parteivolk. Und mit dieser Kraft ist es Khomeini und seinen Leuten gelungen, sich an die Spitze dieser Bewegung zu setzen, und Khomeini wurde zum unbestrittenen Revolutionsführer. Was wollte Khomeini? Das sagte er nicht in Paris. In Paris hat er dem Volk den Himmel auf Erden versprochen. Selbst wir Linke, wir haben gesagt, ja, ich meine, der ist ja ganz vernünftig, warum denn nicht? Erstmal mit dessen Hilfe mobilisieren wir die Massen. Wenn wir mit dem Schah fertig sind, dann bleibt der Ayatollah in Rom. Unsertwegen kann er von da aus seine moralischen Anweisungen geben, aber die politische Macht liegt woanders. Natürlich haben wir uns gründlich geirrt. Sie wollten die Macht. Und sie wollten nicht nur die Macht, sondern die absolute Macht. Und nicht nur dies, sondern sie wollten die ganze Gesellschaft vollständig islamisieren. Und sogleich bei diesem Versuch und bei der ersten sozusagen schriftlichen Niederlegung oder bei der Namensnennung dieser Republik wurde ein Widerspruch zum Vorschein. ein substanzieller Widerspruch. Es heißt Islamische Republik. Islamisch, das ist ein Gottesstaat. Republik und ein Gottesstaat empfängt seine Anweisungen von Gott oder dessen selbsternannte Stellvertreter auf Erden. Eine Republik richtet sich nach dem Willen des Volkes. Das ist ein Widerspruch in sich, ein unlösbarer Widerspruch. Und dieser Widerspruch zeigte sich in der iranischen Verfassung. Wir haben Organe, die im Grunde republikanische Organe sind. Das heißt, also formal jetzt betrachtet, nicht in Wirklichkeit, aber formal betrachtet, wird das Parlament vom Volk gewählt. Und auch der Staatspräsident wird vom Volk gewählt. Aber neben diesen beiden Organen haben wir dann andere Organe, die ernannt sind und die mehr Macht haben als diese beiden Organe. Das heißt, zum Beispiel haben wir den Revolutionsführer. Der Revolutionsführer ist ausgestattet mit fast unbegrenzter Macht. Er hat den Oberbefehl über das Militär. Er hat Oberbefehl über Geheimdienste. Er nennt den Justizchef. Er kann das Parlament auflösen. Er kann Neuwahlen einberufen. Er kann jedes Gesetz, das die Regierung dem Parlament vorlegt, sofort aus der Tagesordnung bringen und so weiter und so fort. Er kann alles im Grunde. Und das widerspricht dem republikanischen eklatant. Dann haben wir den Wächterrat. Das ist ein Rat, der erst einmal ohne dessen Zustimmung kann das Parlament kein Gesetz verabschieden. Das ist immer die Zustimmung des Wächterrats notwendig. Zweitens, der Wächterrat, und das ist das Lächerliche, das wird dann das Wort republikanisch überhaupt ad absurdum geführt, der Wächterrat bestimmt erst einmal, wer sich als Kandidaten aufstellen darf für das Parlament oder für die Staatspräsidentschaft. Dieser Widerspruch hat sofort, sogleich in den ersten Monaten sozusagen, das Volk zweigeteilt. Der erste Teil war das sogenannte islamische Lager. Da waren alle islamischen Strömungen sozusagen erfasst da drin. Und das andere waren alle anderen, Laizisten, Kommunisten, Nationalisten, Liberale und so weiter, alle waren außerhalb. Und man hat sogar offiziell dieses islamische Lager als eigene bezeichnet und dieses nicht-islamische als nicht-eigene. Und alle Leute, die zu den nicht-eigenen gehörten, hatten überhaupt keinen Zugang zu irgendwelchen Machtstrukturen. Sie waren ausgeschlossen. Und alles Posten, alles Gelder, alles wurden im islamischen Lager verwaltet, verteilt und so weiter und so fort. Dieser Widerspruch setzte sich erst einmal, kam nicht so sehr zum Ausdruck, weil ein Jahr nach der Revolution etwa kam der Krieg. Und dieser Krieg war ein Kardinalfehler des Westens. Man hat Saddam Hussein bis an die Zähne bewaffnet, den Iraker, den irakischen Diktator, ihn mit modernsten Waffen, mit chemischen, biologischen Massenvernichtungswaffen ausgestattet. Auch die Deutschen haben chemische und biologische Waffen nach Irak geschickt. und ihn ermuntert zu einem Angriff gegen Iran. Und das hat zu einem achtjährigen Krieg geführt mit über 1 Million Opfern. Und die Geschichte von Saddam Hussein kennen Sie ja. Nachher wurde er dann zum Feind. Genauso wie man damals in Afghanistan Al-Qaida und die Taliban hochgezogen hat und mit Gelder und Waffen ausgestattet hat, und dann wurden sie zu Feinden. Das war eigentlich derselbe Mechanismus. Also dieser Krieg, bis dahin war, als diese Zweiteilung erfolgt war, noch nicht ausgemacht. Ich war selbst da an viele Aktivitäten beteiligt. Es war noch nicht ausgemacht, wohin die Reise geht, welcher Lager eigentlich dann sich durchsetzen kann. Ich sage Ihnen als Beispiel, als wir die erste große oppositionelle Organisation im Iran gründeten, eine Woche nach Khomeinis Ankunft, da kamen bei unserer Gründungsversammlung über 1 Million Menschen. Und das war sofort als eine oppositionelle Organisation angekündigt, die Demokratische Nationalfront. Unser Programm war, wir müssen den Weg von Mossadegh fortsetzen. Keine islamische Republik, sondern den Weg einer demokratischen Republik, Mossadegh den Weg fortsetzen. Also war noch nichts ausgemacht. Und mit Recht nannte Khomeini diesen Krieg ein Geschenk des Himmels. Warum? Weil er erstens seine ganze Märtyrerideologie dort am besten propagieren konnte. Das war wunderbar, besser konnte nichts passieren. Zweitens, weil die ganze Opposition als Kollaborateur des Feindes liquidiert werden konnte. Es sind Tausende, Zehntausende hingerichtet worden, gefoltert worden und dergleichen mehr im Zusammenhang mit Krieg, obwohl Iran im Krieg stand und man die Leute brauchte, um sich zu verteidigen, sind Tausende hingerichtet worden. Und am Ende des Krieges sogar auf einen Schlag mehrere Zehntausend in den Gefängnissen, alles noch, was im Gefängnis war, weg damit. So. Aber dieser Krieg sozusagen hat eine Atempause für die Islamisten gegeben und die Chance, ihr System aufzubauen. Ihr System war eine totale Islamisierung der gesamten Gesellschaft. Das konnten sie aber nicht schaffen. Denn Iran verfügte schon damals über eine lange Tradition einer Zivilgesellschaft. Diese Tradition hat angefangen mit der konstitutionellen Revolution 1906 und hat sich fortgesetzt. Und unter Mossadegh ist es sehr weit gekommen. Unter dem Schah gab es oppositionelle Organisationen, im Untergrund vor allem auch. Und diese Tradition hat sich fortgesetzt. Im Iran gab es, als die Revolution stattfand, eine breite Zivilgesellschaft. Und deswegen war es ungeheuer schwer, diese Gesellschaft zu islamisieren. Das ist bis heute nicht gelungen. Man kann Iran nicht total islamisieren. Das ist unmöglich. Gut, als der Krieg zu Ende war, da haben viele, die eigentlich mit Haut und Haar diese Islamische Republik geliebt haben, verteidigt haben und in den Krieg gezogen waren und so weiter und so fort, haben sich gefragt, ist das das, was wir haben wollten, haben wir deswegen die Revolution gemacht, haben wir deswegen so viele Opfer gebracht. Das kann doch nicht sein. Und da gab es innerhalb dieser, allmählich innerhalb dieser, dieses islamischen Lagers, gab es eine Spaltung. Die erste große Spaltung. Aus dieser Spaltung ging die Reformbewegung hervor. Hauptanliegen dieser Reformbewegung war, wie interpretieren wir überhaupt den Islam? Was ist der Islam? Ist es das, was Khomeini predigt? Oder gibt es auch eine moderne Lesart des Islam, der sich mit den Menschenrechten vereinbaren lässt? Und daraus hat sich diese Reformbewegung, natürlich haben auch die Laizisten, die außerhalb des islamischen Lagers waren, diese Bewegung unterstützt, geistig und auch materiell und so weiter haben sie unterstützt. Die haben die Frage gestellt, also muss es sein, dass der Staat in der Hand der Religion ist? Können wir Politik mit Religion vermischen, so in dieser Weise, dass überhaupt der ganze Staat ein religiöser Staat ist? Ist Religion eine private Angelegenheit? Und so weiter. Und da haben sich wirklich Großartiges im Iran hat sich entwickelt an Gedanken, an Vorschlägen, an Thesen, an Theorien. Und ich kann Ihnen sagen, Iran ist den islamischen Ländern in dieser Beziehung, das heißt in der Auseinandersetzung mit dem Islam, weit voraus im Vergleich zu den Golfstaaten, zu Ägypten, zu Marokko und zu sogar Indonesien und so weiter, ist Iran jetzt von der religiösen Auseinandersetzung her betrachtet weit voraus. Also diese Reformbewegung hat gesagt, politisch jetzt, wir wollen die Islamische Republik wollen wir nicht abschaffen, aber wir wollen mehr Gewicht auf das Republikanische legen und weniger auf das Islamische. Während die Fundamentalisten, die Hardliner, sagen, eigentlich müssen wir das Republikanische abschaffen. Wir brauchen nicht, sie haben auch recht. Also entweder oder, entweder islamisch oder republikanisch, beides ist schwer miteinander vereinbar. Aber die Reformer meinen, das ist vereinbar und deswegen schlagen sie vor, mehr Gewicht, also zum Beispiel freie Wahlen, zum Beispiel Einschränkung der Macht des Wächterrates, zum Beispiel Einschränkung der Macht des Revolutionsführers, zum Beispiel überhaupt keinen einzigen Revolutionsführer, sondern ein Gremium soll das machen. Solche Vorschläge sind da. Bei diesen Wahlen ging es um diese Frage. Und wie Sie jetzt, vielleicht, hoffentlich ist es mir gelungen, die Tragweite dieser Frage klarzumachen. Das heißt, es ging jetzt nicht um Mousavi oder Ahmadinejad, es ging auch nicht um jetzt Außenpolitik oder Innenpolitik oder was, sondern um eine grundsätzliche Frage. Wie weit Republik, wie weit islamische Gesellschaft? Und dann ist etwas Merkwürdiges passiert. Etwas nach meiner Auffassung sehr Positives, Erfreuliches ist passiert. Und zwar bei den Vorbereitungen, also in der Zeit des Wahlkampfes. Da haben die Reformer, solche Leute wie Mousavi oder Kiarubi oder Khatami auch, haben diese Mauer, die zwischen dem islamischen Lager seit 30 Jahren und dem laizistischen Lager bestand, diese Mauer einfach durchbrochen. Vielleicht nicht ganz bewusst, aber als Mousavi am Anfang schon, als zuerst wurde Khatami kandidierte Khatami, dann ist er zugunsten Mousavis zurückgegangen, hat seine Kandidatur zurückgezogen. Und dann entstand plötzlich ganz spontan, so wie damals bei der Wahl Khatamis 1997, entstand ganz spontan, plötzlich spürte das Volk, hier ist eine Chance und hier müssen wir ran. Und dann gingen Millionen auf die Straße. Es gab so einen Wahlkampf, hat Iran in den 30 Jahren noch nie erlebt gehabt. Es war so eine fröhliche Atmosphäre, plötzlich. Und irgendwie wollten der Revolutionsführer, auch Ahmadinejad und so weiter, nicht bremsen, weil sie fürchteten, wenn sie bremsen, dann geht keiner zur Wahl. Dann boykottieren die und dann wird es noch schlimmer wie das letzte Mal. Wenn Sie sich vorstellen, das letzte Mal, also 2005 bei den Wahlen, hat Ahmadinejad in der Hauptstadt Teheran mit fast 14 Millionen Einwohnern nur 12% bekommen. Und dieses Mal drohte es noch schlimmer zu werden. Es wäre eine Blamage geworden, wenn dieser Wahlkampf nicht gelockert worden wäre. Sie haben sogar Fernsehduells zugelassen. Das war eine Seltenheit für Iran, das gab es noch nie, dass die Kontrahenten miteinander im Fernsehen diskutieren und sich auch Dinge an den Kopf werfen, wo man mit den Ohren schlackerte. Das war schon ganz toll. Und das ist wie ein Schneeball, hat sich das entwickelt, spontan. Und ich denke, wenn Sie mich fragen, also Mousavi ist im Grunde nicht so ein Typ gewesen, der jetzt sich an die Spitze dieser Bewegung hätte setzen können. Denn er war ja 9 Jahre lang unter Khomeini Ministerpräsident und hat ja alles mitgemacht, ob er jetzt direkt verantwortlich war oder nicht. Jedenfalls, er hat das alles geduldet, all die Verbrechen, die damals geschahen. Aber er wurde gedrängt zu dieser Position durch diese Wucht der Bewegung, die niemand erwartet hatte. Jetzt war es sicher, es war überhaupt kein Zweifel mehr, dass Mousavi gewinnen würde, wenn die Wahlen frei wären. Was macht man? Wahlbetrug. Und zwar so offensichtlich, dass jedes Kind sogar merkte, dass das ein Betrug war. Und die haben gelogen und gelogen und gelogen, diese Gottesmänner. Das hat eine Welle von Wut ausgelöst. Und zunächst hieß es, wir wollen unsere Stimme zurückhaben. Ihr habt unsere Stimme gestohlen, wir wollen sie zurückhaben. Aber nachdem das Regime zu keinerlei Konzession bereit war, überhaupt nicht dazu bereit war, nicht einmal zu sagen, gut, mag sein, dass irgendwas vorgekommen ist, das prüfen wir nochmal und dann nochmal betrügen. Nicht mal das haben sie gemacht, sondern sofort am nächsten Morgen ist der Revolutionsführer im Fernsehen aufgetreten und hat gesagt, alles war korrekt. Bevor überhaupt der Wächterrat, der dafür zuständig ist, der Revolutionsführer hat nicht mal gewartet bis zum Mittag, bis der Wächterrat bekannt gibt, jetzt ist okay, alles ist in Ordnung. Das hat schon vorher der Revolutionsführer gesagt. Das heißt, sie hatten Angst. Sie hatten Angst und haben betrogen und haben gesagt, das ziehen wir jetzt durch mit Gewalt. Also zunächst richteten sich die Proteste gegen diesen Wahlbetrug. Aber dann, nachdem das Regime so einfach ohne kleinste Schritte auf das Volk zuzugehen, reagiert hat, kamen die anderen Forderungen. Bis hin zur Abschaffung, Sturz des islamischen Regimes. Das ist eine Bewegung, die jetzt muss man Bilanz ziehen. Entschuldigung, das ist zu lang, ja?
Ist in Ordnung.
Ja, noch ein bisschen, wenn Sie mir noch ein bisschen Zeit geben. Wir müssen Bilanz ziehen. Die Proteste waren weltbewegend und überall sage ich, diese Bewegung hat unsere Ehre Iraner, unsere Ehre gerettet, weil wir immer, jeder dachte, wir sind alle wie Khomeini, wo wir hinkamen und wir sind so verbohrte Islamisten. Und jetzt hat man gesehen, nein, unser Land hat auch eine andere Gesellschaft und das ist ein anderes Land auch. Und man muss vielleicht ein paar Worte zu dieser Gesellschaft. Es ist unglaublich, dass trotz dieser Druck, der ständig herrschte, trotz dieser Brutalität, trotz dieser vehemente Versuch, das Land zu islamisieren, diese Zivilgesellschaft sich weiterentwickeln konnte. Es waren zum Beispiel Intellektuelle, die Schriftsteller, Künstler, Filmemacher, die einfach auf kulturellem Gebiet versucht haben, eine zivile Gesellschaft zu propagieren. Es waren die Studenten, die immer wieder jede Gelegenheit wahrgenommen haben, Proteste durchzuführen. Und als Allerwichtigstes waren die Frauen im Iran. Die iranischen Frauen haben sozusagen an vorderster Front dieser Zivilgesellschaft gearbeitet und wirklich Unglaubliches hervorgebracht. Jeder, der nur von der Lage im Iran hört, denkt, die iranischen Frauen sind Unterdrückte, die mit Schleier herumlaufen und Angst haben vor Männern und so weiter. Ich habe im Grunde so selbstbewusste Frauen nicht einmal in Deutschland erlebt. Die treten auf und wissen genau, wie ihre Rechte sind und riskieren. Jeder Zentimeter Kopftuch hinter, das ist ein Kampf, ein unendlicher Kampf, den diese Frauen führen. Und nicht nur, jetzt geht es nicht um islamische Kleidung, das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende sind ihre Rechte, das Sorgerecht, das Familienrecht, das Erbrecht. All diese Sachen, da sind sie benachteiligt und dafür führen sie einen Kampf. Und es hat während dieser 30 Jahren sind unzählige Frauenorganisationen entstanden. Und sie haben sich mit Tradition auseinandergesetzt, mit unserer Kultur auseinandergesetzt. Und das sind nicht nur laizistische Frauen, wohlgemerkt. Die Mehrheit sogar besteht aus islamischen Frauen, aus Frauen, die aus islamischen Lagern kommen. Es gibt eine Organisation im Iran, die heißt islamische Feministinnen. Ich habe einmal vor etwa einem Jahr ein Interview mit einem Vorstandsmitglied dieser Organisation geführt. Und da habe ich gefragt, was verstehen Sie unter Feminismus? Was unterscheidet Sie von den Feministinnen in Deutschland zum Beispiel oder in Europa? Nichts, hat sie gesagt. Wir wollen genau dasselbe haben. Wir wollen vollständige Gleichberechtigung auf allen Gebieten. Ja, aber warum nennen Sie sich islamisch? Da sagt sie, wir haben nichts gegen den Islam und wir wollen unseren Glauben beibehalten. Wir sind gläubige Menschen, wir glauben an Gott und an den Islam. Ich sage aber, das passt nicht zusammen, denn das Islam leugnet die Gleichberechtigung. Er kennt sie nicht an. Sagt sie wo? Sage ich zum Beispiel im Koran. Ja, dann muss das weg, sagt sie. Das ist Mut, dass man öffentlich so etwas sagen kann. Das können Sie überhaupt hier nicht nachvollziehen, was das für eine Bedeutung hat. Sie kann, riskiert ihr Leben, wenn sie so etwas sagt. Und trotzdem machen die das. Es gibt so viele Abhandlungen, Analysen und so weiter. Sie können ins Internet gehen, finden Sie unzählige Frauenorganisationen, Frauenzeitschriften, die eine richtig echte, wunderbare Auseinandersetzung führen. Oder nehmen Sie die Auseinandersetzung mit der Religion. Die iranische Teile der Geistlichkeit hat da wirklich, ich habe das schon erwähnt, Ungeheures geleistet. Also man muss wissen, mit dieser Zivilgesellschaft, die eine sehr lebendige Gesellschaft darstellt, die viel bewegt, trotz dieses Regimes, die hat an diesen Protesten teilgenommen. Aber was hat sie erreicht mit diesen 9 Monaten und mit so vielen Opfern? Sie hat erreicht, dass eigentlich die gesamte Elite des Staates zerfallen ist. Wenn man bedenkt, auf der einen Seite steht zum Beispiel der Revolutionsführer und der Staatspräsident, der vermeintlich gewählte Staatspräsident. Auf der anderen Seite sind zahlreiche Leute, die zum islamischen Establishment gehören. Khatami 8 Jahre Staatspräsident, Mousavi 9 Jahre Ministerpräsident, Charoubi 2 Perioden Parlamentspräsident und dergleichen mehr. Viele, die früher Schlüsselpositionen hatten und sozusagen zu den eigentlichen Trägern dieses islamischen Staates gehörten, befinden sich heute in der Opposition. Die Spaltung hat aber nicht jetzt nur zwischen den Reformern und dem Rest innerhalb des islamischen Lagers stattgefunden, sondern sie hat sich hingezogen durch diese Bewegung weit in die Konservativen hinein. Das heißt, viele früher, die zu den Konservativen und heute zu den Konservativen zählen und zu den stärksten Verfechtern dieses Staates gehören, sind gegen diesen Kurs, den Ahmadinejad und Khamenei führen. Also es hat einen Zerfall gegeben, Zerfall dieses Staates. Das ist ein Erfolg dieser Bewegung. Der zweite Erfolg ist, dass eine wichtige Stütze, eigentlich kann man sagen, sogar die wichtigste Stütze eines islamischen Staates, ungeheuer ins Wanken geraten ist. Und das ist die Geistlichkeit. Die iranische Geistlichkeit, die schiitische Geistlichkeit, die Groß-Ayatollahs, die als religiöse Instanzen gelten, die sind zum größten Teil auf Distanz gegangen. Jetzt muss man sich vorstellen, ein islamischer Staat ohne die Ayatollahs, was ist das denn überhaupt? Das kann nicht funktionieren. Das heißt, im Grunde hat die Bewegung es geschafft, dass dieses Regime seine Legitimation verloren hat. Nicht zuletzt auch, weil die in diesen 9 Monaten Verbrechen an die Öffentlichkeit gelangt sind, die überhaupt nicht mit dem Islam, selbst mit dem, den die predigen, zu vereinbaren sind. Wie kann man junge Frauen und junge Männer in den Gefängnissen vergewaltigen und dann immer noch von Gott und Islam reden? Das fragen sich heute Millionen im Iran. Das heißt, ein Prozess, der schon mit der Wahl Ahmadinejads begonnen wurde, hat sich beschleunigt, nämlich, dass das Regime sich nicht mehr auf die Ideologie und Religion stützt, wie bisher, sondern nur noch auf pure Militärmacht. Im Grunde, wenn man genauer schaut, haben wir im Iran jetzt eine Militärmacht und keinen islamischen Staat. Denn was ist ein islamischer Staat ohne die islamische Moral? Was ist ein islamischer Staat ohne die Ayatollahs? Was ist ein islamischer Staat ohne alle die Weggefährten Khomeinis waren? Selbst die Familie von Khomeini, der Sohn und die Enkelkinder von Khomeini, kommen zu der Opposition. Und das ist einfach für diesen Staat ganz eindeutig ein Verlust der Legitimation. Ich will überhaupt nicht jetzt von der Außenpolitik reden, von der Wirtschaftspolitik reden, die ungeheuer katastrophal ist. Das ist unglaublich, was die an Milliarden Öleinnahmen verschleudert haben, was für eine Korruption es im Iran jetzt gibt. Da waren die, im Vergleich zu denen waren die Schah-Leute wie kleine Taschendiebe. Das ist ungeheuer, diese Korruption, was im Iran herrscht. Und das Schönste ist, dass die Revolutionswächter, die Organisation der Revolutionswächter, im Grunde mit dem Einzug Ahmadinejads in die Regierung nicht nur die politische Macht übernommen hat. Das ganze Kabinett ist zum größten Teil mit ehemaligen Kommandanten der Revolutionswächter besetzt. An allen Schlüsselpositionen sitzen ehemalige Kommandanten der Revolutionswächter.